Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht es um das Thema C-Teile, C-Teile-Management. Wie kann ich oder wie ist der richtige Umgang mit C-Teilen, gerade im Einkauf? Denn keiner will es, aber doch liegt da ein großes Potenzial und oftmals sind es entscheidende Momente, wenn die C-Teile fehlen, dass große Baugruppen nicht fertig werden und wie man da professionell mit umgeht, was es dort für Möglichkeiten gibt, um wirklich auch nachhaltig Geld zu sparen, auch im Einkauf und auch in der Produktion. Da habe ich heute einen spannenden Interviewgast. Er ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren bei der Firma Würth und ich freue mich heute, dass er bei uns ist. Er betreut uns schon, ich weiß gar nicht wie lange, das können wir gleich im Gespräch nochmal nehmen, aber sehr, sehr viele Jahre bei uns bei Metallbau Lührmann und betreut uns im ganzen Bereich C-Teile, Sonderprojekte und Co. Und natürlich freue ich mich, dass wir mit der Firma Würth und heute mit Matthias Feike einen Podcast haben zu diesem Thema C-Teile-Management. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Ja, Thomas, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und mal Teilnehmer deines Podcasts sein darf.
Sehr gerne. Ich habe jetzt gerade gesagt, schon seit vielen Jahren. Weißt du, wie viele Jahre wir schon zusammenarbeiten?
Ja, tatsächlich. Es sind auf den Punkt genau 20 Jahre.
Echt jetzt?
Ja.
Oh Gott.
Ja.
Bin ich schon so lange hier und du auch schon so lange da?
Ja.
20 Jahre.
Ich habe tatsächlich schon dein Vater betreuen dürfen von Würth-Seite aus. Da war es aber noch alles viel, viel kleiner. Da kann ich mich dran erinnern, da haben wir uns noch über... Da war dein Vater noch, glaube ich, mit drei Mitarbeitern unterwegs und wir haben gesagt, 20 Liter Kühlschmierstoff, die würden dann wahrscheinlich 3 Jahre reichen.
Ach witzig, ja, so lange. Siehst du, da haben wir ja fast Jubiläumsfolge hier dann sozusagen.
Ja.
Ich kann mich auch noch dran erinnern, C-Teile, also wenn ich so mal die Stories vielleicht so von C-Teilen, wir gehen nachher noch in verschiedene Themen rein, auch was für Möglichkeiten es gibt. Das Prägendste, was bei mir immer noch im C-Teile-Bereich war, so wo wir noch ein ganz kleiner Handwerksbetrieb waren damals, war immer die Produktion lief irgendwie und Schrauben wurden immer ins Regal gestellt, aber keiner hat Bescheid gesagt, wenn die alle waren. Und dann war eine M8er Schraube nicht da und eine ganze Baugruppe von hunderten Tausend von Euro konnten nicht ausgeliefert werden. Dann haben wir gesagt, haha, das lösen wir anders, da packen wir uns immer eine Notpackung bei uns ins Geschäftsführerbüro und dann haben wir da einmal immer ausreichend versorgen, aber das hat uns auch irgendwie nicht zufriedengestellt, umso mehr wir gewachsen sind, du kennst das ja, passt das alles nicht. Also vielleicht, wenn wir da mal reingehen ins C-Teile-Management, welche unterschiedlichen Formen siehst du bei Unternehmen, habt ihr aber auch bei Würth, die es gibt, um C-Teile zu verwalten überhaupt? Also da gibt's ja, ist ja ein Blumenstrauß, da kannst du bestimmt das ganze Zeit so erzählen, aber welche Möglichkeiten gibt es oder wie definiert Würth, fangen wir vielleicht mal so an, wie definiert Würth C-Teile?
Ja, wie definiert Würth C-Teile? Im Grunde genommen sind das ja Materialien, die relativ wertgering sind, aber doch einen hohen Beschaffungsaufwand haben. So wie du es vorhin eingangs richtig gesagt hast, die sind einfach notwendig, um eine Bauteilgruppe abzuschließen, sie versandfertig zu machen und letztendlich an den Kunden auszuliefern. Das ist bei einigen Kunden oder wird bei Kunden mal, geht manchmal unter und dann wird's eng und da muss es relativ schnell gehen und besorgt werden und da kommt ein hoher Druck auf. Man kennt das so über die ganzen Jahre und das muss alles nicht sein. Das kann mal passieren, aber das sollte auf gar keinen Fall die Regel sein und werden. Natürlich haben wir uns über die Jahre damit beschäftigt, gerade mit dieser Thematik, ne, Engpässe auszuschließen und letztendlich vernünftige Lagerhaltung den Kunden anzubieten. Das ist natürlich, so wie du gerade gesagt hast, ein riesen Blumenstrauß schon geworden. Also wir sagen immer, das ist letztendlich viele, viele Systembausteine. Der Kunde baut sich letztendlich sein Haus mit diesen Bausteinen selber. Immer alles das so, wie es dem Kunden vom Konzept her passt. Du kennst das selber aus eurer eigenen Produktion. Dort haben wir letztendlich auch Bevorratungssysteme letztendlich implementiert bei euch. Ob es nun das klassische Kanban-Schraubenregal ist oder bis zu einer Vollautomatisierung im Beschaffungsprozess.
Jetzt haben wir jetzt vielleicht noch eine Ergänzung für die Zuhörer. Bist du jetzt auch schon seit über 20 Jahren bei Würth? Nee, 20 Jahre kennen wir uns, aber bei Würth bist du ja schon, ja, wie viele Jahre?
Ich bin bei Würth, bin ich 23 Jahre.
23, okay.
Ich habe letztendlich nach meiner handwerklichen Ausbildung nochmal meine kaufmännische Ausbildung bei der Firma Würth absolviert. Also das war für mich auch maßgeblich, um nicht nur den letztendlich diesen technischen Hintergrund zu haben, sondern auch den kaufmännischen Hintergrund zu haben und zu verstehen, was dazugehört zu einem guten Geschäft. Und das war für mich auch sehr, sehr wichtig, nochmal in so einen Ausbildungsbereich zu gehen, obwohl ich eigentlich schon einen Beruf erlernt hatte. Daraus resultiert hat sich natürlich viel, viel für mich ergeben. Ich habe im Grunde genommen viele, viele Kunden betreut, also verschiedenste Kunden, von wirklich Geschäftsführern, die ihr Betrieb alleine geführt haben, die quasi noch auf der Baustelle selbstständig quasi ihre Tätigkeit verrichtet haben, bis zu mittelständischen Unternehmen, bis jetzt natürlich schon sehr, sehr lange in der Industrie.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja jetzt auch, also hast ja mittlerweile jetzt auch mit den großen Unternehmen zu tun. Und wenn wir gleich mal in Beispiele reingehen und du vielleicht, ohne jetzt die Firmen zu nennen, auch Beispiele nennst, dann kommt das ja aus nicht irgendwie aus kleinen Handwerksbetrieben, sondern wirklich aus großen Unternehmen, wo ich jetzt mal sage, wir noch auch vielleicht mittleres Unternehmen sind, aber du hast ja mit deutlich größeren Unternehmen auch zu tun, wo du auch Dinge siehst. Wenn du so mal ganz allgemein über das C-Teile-Management guckst und du vergleichst jetzt mal ganz pragmatisch so uns den Mittelstand mit einem Konzern. Fällt dir da ad hoc was ein, wo du sagst, ja, die machen das so und so, die machen das deutlich besser als der Mittelstand, weil so und so und so, oder sagst du, das ist 1:1? Gibt's da was?
Naja, das ist jetzt gerade an der Stelle, Thomas, seid ihr als Betrieb natürlich schon im Grunde genommen sehr, 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 sehr weit in der Digitalisierung, in der Automatisierung eurer Materialien, eurer Produkte. Da fällt mir jetzt ad hoc, wenn ich jetzt einen Industriebetrieb nehme, einen richtig größeren Industriebetrieb und den vergleiche jetzt gerade mit eurem Unternehmen, da fällt mir da nicht mehr viel ein. Also letztendlich ist es tatsächlich so, ihr seid sehr, sehr weit. Haben wir auch viel, viel in den letzten Jahren schon zusammen gemacht, ob es natürlich diese ERP-Anbindungen sind, diese Systemverheiratung, quasi der digitale Datentausch, alles das, was wir schon vollzogen haben, das ist natürlich schon sehr, sehr professionell aufgestellt. Ich denke mal ganz einfach, dass wir uns, ich kann letztendlich nur für mich sprechen, als Vertriebsmitarbeiter, als Vertriebler, als Herzvertriebler, der quasi jedes Unternehmen sich gerne anschaut, nicht gleich lospoltert und sagt, okay, das ist jetzt quasi so, ich bleib jetzt mal beim Blumenstrauß, das ist unser Blumenstrauß, und referiert da 4 Stunden und den Kunden langweilt irgendwie nach 2 Stunden, sondern dass man sich das Unternehmen wirklich anschaut, wie sind die Ansprüche, wie ist die Struktur, wie ist das Organigramm des Kunden, wie ist das Netzwerk und dann für den Kunden das richtige Konzept quasi baut, bastelt und letztendlich auch
präsentiert
vorstellt.
Ja. Ja. Also auch das ist ja wieder eine interessante These. Ich will, und das hat nichts mit uns jetzt zu tun, aber wenn du sagst, die Konzernwelt ist gut, aber der Mittelstand kann das auch. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, es gibt ja gewisse Bereiche, wo man sagt, da sind die Konzerne einfach viel tiefer drin in den ganzen Themen, viel weiter drin. Aber das zeigt mir, das ist für mich auch mal interessant zu hören, wusste ich auch noch nicht, dass das so, weil darüber unterhalten wir uns also auch sonst nicht.
Ja.
Auch spannend, dass man definitiv Mittelstand und Konzern, da muss es keinen Unterschied in der Form geben im C-Teile-Bereich, ne?
Ganz genau, wo wir noch vielleicht, einen Unterschied, also von der Bevorratung bringen könnten, oder letztendlich gibt es ja diesen sogenannten, also den Produktionsbetrieb quasi in Linie fertigt, zu dem klassischen, Baustellengeschäft.
Ja, absolut.
Also immer unterschiedliche Anwendungsfälle, ne? Nicht immer das klassische gleiche Material.
Die brauchen kein Kanban-System und immer die M6er-Schraube an der Linie, sondern die brauchen am besten.
Die haben sicherlich auch ein Kerngeschäft, was sie quasi vielleicht für den Mitarbeiterschutz immer wieder haben, ne? Also die PSA, aber letztendlich ist der Artikelmix doch ein anderer. Das ist natürlich stark kundenabhängig, auch in der Linien- und Serienfertigung, aber letztendlich ist es doch schon ein sehr, sehr, also quasi ein produktionsnahen Betrieb, sehr, sehr, definierter Warenkorb, der eigentlich fest bleibt in 80% der Dinge.
Ja. Wenn du jetzt in neue Unternehmen gehst, in auch größere, egal wohin, in der Regel hat ja jeder irgendwo seine C-Teile-Beschaffung schon irgendwie organisiert und macht das irgendwie mehr oder weniger auch gut. Gibt es was, was dir immer wieder auffällt, wenn du in ein Unternehmen kommst und sagst, oh Mensch, ich dachte eigentlich, die sind weiter, oder Dinge, die du siehst, wo du sagst, das können wir besser. Also jetzt nicht unbedingt vom, das kann jetzt nur Word, sondern da habe ich eine viel bessere, da gibt es bessere Lösungen und die hat natürlich auch Word. Aber gibt es da Dinge, die dir auffallen, wo du sagst, ja, immer wieder, wenn ich in neue Betriebe komme, immer wieder die Dinge.
Na, was mir da so stark auffällt und wo ich auch nicht müde werde und nicht locker lasse, ist quasi, dass man immer wieder spürt in diesem C-Teile-Bereich. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Material, was ich kenne, dass sich da sehr, sehr lange mit beschäftigt wird. Na, also das, da werden teilweise sind da zig Lieferanten gesetzt, die da letztendlich irgendwie quasi fast dasselbe liefern. Also ich sag mal so, ne? Also der Kunde geht davon aus, wenn er mit Word Geschäfte macht, dass grundsätzlich die Qualität erstmal passt. Das ist einfach maßgeblich.
Grundvoraussetzung. So bei Word ist
Fall. Ja. Und das werden das ist bei unseren Marktbegleitern sicherlich auch ähnlich, aber deswegen sage ich mal, ist es eben so, dass ich nicht denke, man braucht jetzt für ein dasselbe Material 5 oder 6 Lieferanten. Das beschäftigt den Einkauf. Das sind Dinge, die im Grunde genommen Geld kosten, unheimlich viel Geld kosten. Alle schicken ihre Rechnungen, alle machen dies, alle wollen Lieferschein, alles muss gebucht werden. Und das fällt mir immer wieder auf. Ne? Das ist natürlich unser Wunschdenken, das wird es am Ende des Tages, wie soll ich sagen, komplett organisieren darf. Natürlich, ne, das klappt auch nicht immer, das sagen wir auch, weil es gibt ja auch andere gute Lieferanten am Markt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns schon sehr, sehr intensiv mit der Breite und mit der Tiefe. Ne?
Also das Prozesskosten ist das Thema. Prozesskosten,
ganz genau. Mhm. Wo sitzen sie? Ich sag so, wie es ist, sage ich auch jedem Kunden. Im absoluten nackten Artikelvergleich werden wir nicht immer der Gewinner sein können. Mhm. Aber wenn das Gesamtkonzept für den Kunden schlüssig ist und sagt, okay, komm, von der Peak auf an, vom System, von der Rechnungsstellung, vom ERP, den Aufwand so gering wie möglich zu haben, so viel Komfort wie möglich zu haben beim Bestellen, umso interessanter wird der Lieferant und auch.
Also ich verstehe das, was du sagst. Also und jeder, der klar denkt, der weiß auch, dass diese Prozesskosten dazugehören. Jetzt gibt es aber die Einkäufer, die extrem auf den Preis getrieben sind. Die sagen, Herr Falke, wenn die Schraube da 1 Cent günstiger ist, dann kaufe ich die woanders. Ja, aber da kriegen sie die Rechnung nur per Post und jetzt mal übertrieben und nicht per Zug fährt. Das ist mir egal, das ist ja nicht meine Abteilung. Kennst du diese Antworten? Oder begreifen mittlerweile die Einkäufer, nee, Prozesskosten ist schon wichtig oder gibt es da tatsächlich solche Aussagen?
Ja, also aus den Jahren kennt man natürlich diese Sachen immer wieder. Mhm. Natürlich, auf jeden Fall, ganz klar. Das gehörte schon zu früheren Zeit zum täglichen Geschäft. Ganz klar. Immer wieder hart rein, Angebot ist das, jenes. Aber das verändert sich. Wir sehen selber, dass der Mitarbeiter letztendlich oder auch der Mitarbeiter an sich, die Anzahl der Mitarbeiter, die zur Verfügung stehen, ne, der guten Mitarbeiter, sag ich mal so, es wird geringer. Das bedeutet im Grunde genommen, kann ich mir jetzt nicht noch immens viele Leute vorhalten, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Weil das heißt, wie gesagt, das, was wir jetzt letztendlich liefern, die C-Teile, das muss eigentlich gut organisiert sein und schnell gehen und von der Abwicklung her optimal sein. Von daher. Wir kennen es aber, natürlich, klar.
Jetzt sind wir schon beim Thema gut organisiert. Und gut organisiert, da gibt es ja jetzt verschiedene Systeme. Du hast vorhin schon mal was angeteasert, einmal so vollautomatisierte Systeme, Kanban-Systeme. Kannst du es einkategorisieren? Also Kanban ist klar. Wir bleiben jetzt mal vielleicht, damit es einfacher ist, im Produktionsbetrieb, also nicht auf der Baustelle, bleiben wir im Produktionsbetrieben und sagen, okay, was haben wir da? Wir haben Kanban, wir haben vollautomatisierte Beschaffungslösung, was gibt's noch?
Ja, also im Grunde genommen ist es, wie gesagt, es ist eine riesen Bandbreite. Ne? Gerade in einem automatisierten Bestellsystem sind wir natürlich jetzt extrem dran. Ne? Da reden wir von Sensorik, da reden wir von RFID, da reden wir von Ausgabeautomaten in verschiedensten Ausführungen, immer für, natürlich für das passende Material. Ich komme jetzt auch nicht hin zum Kunden und sagen, hallo, lieber Kunde, hier hast du eine Ausgabeautomaten, das ist schon das Richtige. Nein, wir wollen natürlich im ersten Step wissen oder möchten im ersten Step wissen, von welchen Produkten reden wir. Ne? Was ist der Warenkorb des Kunden? Was ist die Masterliste? Was ist das, was letztendlich bevorratet werden soll? Und daraus machen wir uns Gedanken mit einer riesen Erfahrung, die wir mittlerweile haben in dem Bereich, was das richtige System für den Kunden ist. Was auch die Laufwege optimiert. Ne?
Okay.
Letztendlich, wo steht das System? Also das hat nichts mehr mit zu tun, klassisch Hier ist irgendwas, was den Bestellprozess einfacher macht, sondern wir gehen wirklich wir gucken uns die Laufwege an. Wo ist der Sozialtrakt? Wo muss denn eigentlich die PSA sein des Mitarbeiters? Ne? Muss die klassisch in dem Hauptschrank irgendwo sein oder kann die sogar vorne dort stehen, wo sie sich quasi nach dem Duschen rauskommen und sich oder nach dem Umziehen rauskommen? Können sie sich von dort schon entnehmen? Spare ich mir da auch schon wieder Laufwege, um nicht noch durch vielleicht 5 oder 6 Hallen zu gehen?
Ich fand das ist so versteckt jetzt in dem Satz gewesen. Wir gucken auch nach Laufwegen. Wenn jeder Zuhörer oder wenn jeder Zweite nur sich einmal morgen darüber Gedanken macht und sagt, wie ist denn das eigentlich bei uns? Wo steht denn eigentlich das Verbrauchsmaterial? Laufen meine Mitarbeiter da viel hin oder läuft die Produktion da viel hin und her? Dann hast du jetzt mit der Folge, mit den ersten Minuten schon ganz viel Geld gespart. Ganz wichtiger Punkt. Das ist auch das umfassende Bild, was ihr euch macht, sondern nicht nur gucken, ja, Schrauben können wir euch besorgen, die kommen auch automatisch morgen an, aber das ist ja noch nicht alles, sondern ihr habt diesen Gesamtüberblick. Finde ich sehr gut. Aber vom ganz kleinen Schritt zurück. Kanban, vollautomatisierte Beschaffungssysteme. Nur so ganz grob von den Oberkategorien. Kann man das so festhalten? Oder gibt's da noch einen dritten Bereich?
Gut, ganz klassisch muss man auch sagen, wenn ein Kunde sagt, mir reicht das von der Liefergeschwindigkeit aus, dann ist der Online-Shop also quasi ein super hilfreich dafür, sag ich mal, schnell und einfach seine Ware zu organisieren. Das hat natürlich jetzt nichts mit der klassischen Bevorratung zu tun, aber es gibt ja Kunden, die sagen, okay, wir kommen damit klar.
Ne? Machen das also größere Unternehmen? Oder eher, also ich könnte mit den Handwerksbetrieb wäre sehr viel, weil der sagt, ich habe keine ERP, damit schreibe ich, habe irgendwie eine Software, da schreibe ich eine Rechnung mit, aber alles andere hole ich über Word. Ist das bei größeren Unternehmen so, dass sie im Online-Shop arbeiten?
Also es gibt viele Unternehmen, die letztendlich mit dem Online-Shop arbeiten, weil der Online-Shop nicht mehr eine normale Online-Shop ist. Das heißt, hier irgendwie so eine klassische kleine Bestelloberfläche, kann ich mal ein bisschen was machen. Das Ding ist, also unser Online-Shop, also ich muss da jetzt, klar kann ich nur von unserem Shop sprechen, der ist vollumfänglich gefüllt, ne, mit allen Daten, die der Kunde eigentlich benötigt. Ne?
Okay.
Das sind nachgelagerte Dokumentation, das sind AutoCAD-Daten, um letztendlich in Zeichnungen einzufügen und. Also die ganze Dokumentation Richtung Betriebs- und Gefahrstoffe. Also vollumfänglich, das ist nicht mehr der klassische kleine Shop, wo ich mal irgendwie eine Achtermodell hin und her schicken kann. Ich denke, das gibt es alles, aber sind wir in dem Produktionsprozess, gerade auch im Schichtbereich, ist ein Ausgabeautomat für uns eigentlich das A und O.
Okay.
In der Beratung.
Alles klar, perfekt. Aber dann kam das, ich wollte es für mich nur nochmal so verstehen, so weil, also das ist für mich jetzt so klassisch, ich sage, es gibt Ausgabeautomaten, Kanban-Systeme und irgendwelche Regale, that's it.
Ja.
So, klar gibt es noch irgendwelche Paternoster und sowas alles, was so, aber so vom Grundsatz her diese beiden Sachen. Was gehört aus deiner Sicht oder aus der Sicht von Wirt so ganz klassisch in ein Kanban-System und was gehört in ein Ausgabeautomat?
Ja,
klassisch. Kann man das wirklich so trennen oder sagt man, na, es kommt drauf an. Also es kann auch mal sein, dass eine Schraube im Ausgabeautomat ist, oder?
Also wir beraten das schon intensiv und das ist noch ein guter Punkt. Einfach mal, das wird sicherlich auch jedem klarer, wenn ich jetzt das so sage, dass wir, wie gesagt, eine Mutter, eine Schraube, Bolzen oder eine Unterlichtscheibe letztendlich auf Stück gesehen so einfach nur so marginal wenig vom Wert hat, dass das keinen Sinn bringt, den in einen Ausgabeautomaten zu tun. Den lagern wir klassisch in unseren anderen Bevorratungssystemen. Das heißt, wie gesagt, Das klassische System, es ist ein Behältersystem mit dem Scan oder mit der App-Kamera, um das Ganze quasi nachzubestellen. Aber es geht ja weiter letztendlich. Wir sind mit dem RFID, mit einer Sensorik unterwegs, letztendlich, wo automatisch halt erkannt wird, was wurde da entnommen aus diesem Regal. Und das wird automatisch nach einem eingestellten Bestellprozess nachgeordnet.
Da muss ich jetzt gleich nochmal reingehen. Also ich versetze mich jetzt mal so ein paar Jahre zurück und wir denken mal, wir sind dann ein großes Unternehmen, waren wir auch damals schon, aber haben trotz alledem so diese, ja, der Mitarbeiter hat die letzte Packung Schrauben rausgenommen aus dem Regal, jetzt ist sie weg. Er sagt, warum auch immer, nicht Bescheid, weil wir sind alles Menschen, das passiert. Was gibt es da heute für Lösungen? Also jetzt einfach gesagt würde ich sagen, wieso packt das doch ein Ausgabeautomat, weil der bestellt doch immer automatisch nach und dann kommt das einfach wieder einen Tag später rein, wenn der Mindestbestand erreicht ist, wird doch easy. Aber das geht heute noch anders. Es muss nicht mit dem Ausgabeautomat gehen. Du hast gerade was gesagt mit App-Kamera und.
Genau, also letztendlich die Bandbreite ist wirklich groß, was wir an Systemen mittlerweile haben. Und da werden wir auch nicht müde und da wird auch nicht müde, letztendlich das weiterzuentwickeln. Ne? Also dieser ganze E-Business-Bereich, diese Omnikanalität, also weg vom eigentlich von der die Vernetzung, da sind wir, das ist unser Kerngeschäft. Ne? Okay. Das wollen wir so und nochmal, wie gesagt, darauf zurückzukommen mit der Sensorik, die wir da haben. Ja, das ist klassisch so, dass das entweder als Lagerbox oder als Kartonage, sobald letztendlich da was entnommen wird aus dem Regal und verbraucht wird, entwickelt sich dann ein Bestellprozess und der schickt es dann automatisch nach. Mit Liefertag gerne auch, das sagen wir auch mal so gerne dazu, also nicht blind jeden Tag Pakete schicken, sondern.
Ach so, man kann dann sagen, mach einmal in der Woche eine Bestellung, so reichen meine Mindestbestände aus, das passt alles und dann kriegt man einmal in der Woche.
Aus Nachhaltigkeitsgründen sind wir da eigentlich auch interessiert daran, letztendlich Liefertage mit den Kunden zu vereinbaren und natürlich auch unseren Prozess, internen Prozess ein bisschen schlanker zu machen.
Das heißt, also ich brauche ja dann im Lager, wenn ich jetzt im Lager wirklich noch sage, oh, ich muss einmal die Woche durchgucken oder ich gucke ins System, weil ich Mengen irgendwie abgebucht habe, da sind nur noch 5 Schrauben, also Mindestbestand erreicht, dann muss ich die halt in die Dispo ziehen und bestellen oder so, könnte ein Szenario aussehen. Das müsste ich jetzt bei dem, wenn ich das richtig verstehe, Kanban-System mit Überwachung ja gar nicht mehr tun. Also das heißt, ich nehme die Schachtel raus, nimmt er sogar, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Schraube rausnehme oder eine Scheibe rausnehme, registriere das oder muss ich mir die ganze Einheit rausnehmen?
Ja, es geht um Verpackungseinheiten, weil du die ja nicht einzeln nachbekommen kannst.
Absolut klar,
genau,
ja.
Also, sicherlich gibt's auch Lieferanten, die schicken einzeln, aber das sind wir nicht. Wir machen das auf EVE-Weise, also die zufolge.
Passt. Kann man da definieren?
Genau. Ja. So ist das so gut geregelt. Du hattest vorhin angebunden, wurde angesprochen, warum nicht ein Ausgabeautomat?
Der Unterschied, also, genau, ja. Jetzt haben wir ja Kanban, was ich ja schon, ist ja schon mega. Das hätte meine damaligen Probleme alle gelöst. Ich hätte nicht immer dieses, weil dann war der Klassiker dann, ja, Thomas, kannst du mal abends nochmal in die Firma kommen, wir wollen jetzt montieren, die Schrauben sind nicht da, also das würde ja ausfallen, das Problem hätte ich gelöst. Aber jetzt, auch das ist auch alles klar, das ist ja letztendlich wie ein Kanban-System, nur ein überwachtes Kanban-System, was automatisch nachbestellt.
Ja.
Wo stellen die, damit wir noch in dem Kanban-Thema kurz drin bleiben, das heißt, der Mitarbeiter an der Produktionslinie würde sich jetzt eine VE rausnehmen, würde die dann in ein anderes Kanban-Regal reinkippen? Oder wie läuft das in der Praxis? Das
kommt darauf an. Also letztendlich kann man sicherlich ein Hauptlager schnüren, wo man sagt, okay, man hat jetzt dieses Sensor oder auch, es gibt ja noch weitere Systeme, wo die Lagerbox hinten quasi einen Code hat. Ich habe an dem Regal schon den Scanner. Da halte ich sie bloß unter. Die Lagerbox, dann wird gescannt.
Aber das muss der Mensch ja wieder machen, ne?
Ja, und die Lagerbox stelle ich mir den erstmal beiseite und dann kommt das Produkt danach und wird wieder gefüllt. Also letztendlich kann das natürlich der Lagerist machen. Die bieten es mittlerweile auch schon an, die Rackshopper, die dann hier vor Ort kommen, stundenweise abgerechnet werden, die das Regal dann letztendlich füllen.
Aber macht das Sinn, wenn du jetzt sagst, wir haben die Sensorik da drin, nimmst die VE raus, wird automatisch nachbestellt, dann sagst du doch das Nonplusultra, oder?
Genau, richtig. Also das ist eigentlich auch der charmante Weg, sag ich mal so, wenn die Kartonage entnommen wurde, dass sie dann verbaut wird und dann das Material automatisch nachkommt, ja. Also wir sehen klassisch in diese Regale natürlich bleiben wir mal hier, bleiben wir mal mit den Erfahrungen. Klar ist es bei vielen Kunden identisch oder ähnlich, aber es ist Schrauben, Muttern, Scheiben ist eine Riesenbandbreite. Wir reden hier von mehreren hundert Artikeln, die in einem Ausgabeautomaten zu lagern, der vielleicht nur eine Fachung von 70 Fächern hat, wird dann schon irgendwie, denn tun sich mir dieses Ausgabeautomaten-Thema schon ganz schön auf. Und das können wir einfach über Regalsysteme, die nicht alle automatisch abstellen, schon lösen. Wir sehen eher in den Ausgabeautomaten halt die wertintensiven Sachen, ne? Also so klassisch alles, was schon ein bisschen Geld kostet letztendlich. Nur und letztendlich, wo da auch ein Controlling drauf sein muss.
Das ist schon mal die grobe Unterscheidung, dass man sagt, okay, die normalen Regalsysteme bei in Anführungsstrichen minderwertigen Teilen und die Ausgabeautomaten bei hochwertigen Teilen, wo gibt es da eine Grenze? Ist das so ab 10 Euro Stückpreis? Ist das Automatenware? Oder wie, ja,
das kommt
oder wie
immer ist das? Darauf an, wie die Verbräuche sind. Ne? Ich kann mich selbst noch mal an eine Information hier im Unternehmen erinnern, wo dein Vater das mit dem Cuttermesser oder die auf Bandmaßgeschichten so extrem aufgefallen ist. Und dann haben wir da doch mal einfach mal ein bisschen gerechnet. Und dann war das auf einmal so ganz klar entschieden, dass wir Ausgabeautomaten benötigen. Nicht nur einfach mal, um jetzt jemanden zu kontrollieren, sondern der weitergeführte Sinn war natürlich ein anderer, dass man letztendlich die Automatisierung einführt. Und das ja nun bei euch auch schon in der fast dritten Generation an Ausgabeautomaten von Würth.
Genau, die dritte Generation der Ausgabeautomaten, ja genau.
Richtig.
Also es gibt keinen grundsätzlichen Wert, wo man sagt, da geht man ran oder es gibt hier nicht 10 Euro, sondern mehr die wertigen Sachen, die da drinne sind, die vielleicht auch der Mitarbeiter braucht, wo man dann doch sagen muss, kommt A, würde ich da die Beschaffung automatisieren und B, möchte ich dann aber auch ein bisschen Kontrolle haben, was da entnommen wird und wie viel und um da mal die Mengen zu sehen.
Ja.
Weil das ist ja der eigentliche Vorteil von so einem Ausgabeautomat, weil sonst könnte ich ja auch jetzt mal pragmatisch ein Regalsystem nehmen und schmeiße einfach 10 Bandmaße rein und sage, wenn die VE-Bandmaße leer ist, dann bestell neu. Eigentlich ist es der Kontrollmechanismus heutzutage dahinter oder warum sollte ich einen Ausgabeautomat kaufen?
Der charmante Vorteil ist, dass man das sicherlich komplett sehen kann, also derjenige, der Supporting bekommt, ob Tages-, Wochen- oder Monatsweise, er sieht natürlich, okay, welche Anmeldung hat was zu welcher Uhrzeit und in welcher Menge entnommen.
Ja.
Erfahrungsgemäß ist es so, das ist ein psychologischer Wert, sobald sich jemand irgendwo schon registriert, wird es dann hinterher schon weniger.
Ja, absolut. Das ist definitiv.
Mal so einfach mal
stehen. Definitiv das ist es so.
Erfahrung halt,
ne? Ja.
So, und warum jetzt eigentlich im Grunde genommen Ausgabeautomaten? Wie gesagt, wir sehen die wertintensiven Sachen halt da drin. Mhm. Die Lagerungsfähigkeit ist natürlich auch optimaler, ne? Wenn ich jetzt sage mal Bohrer, Senker, sowas alles sehe, das habe ich natürlich in Schubladenautomaten, wo ich sage, da habe ich natürlich eine bessere Übersicht, als wenn ich das irgendwie in eine Lagerbox packe.
Definitiv.
Die das letztendlich auch nachbestellt, da gebe ich dir definitiv recht das kann man über eine Saison sicherlich regeln, aber das bringt im Grunde genommen von der professionellen Lagerfähigkeit keinen Punkt.
Und da habe ich vielleicht auch noch mal so eine Story aus der Praxis, dieses mit dem Lagerung von Zerspannungswerkzeugen. Als wir mit dem Automaten angefangen haben für Zerspannungswerkzeuge, das allererste, was man dann ja macht, ist erstmal, okay, jede Maschine hat irgendwie verschiedene Schubladen gehabt, wir haben erstmal alles zusammengesammelt und das Fazit war, dass wir dann irgendwie von einem 16er Fräser irgendwie 30 Stück hatten. Und ich so, wo kommen die denn alle her? Das heißt, es war erstmal ein halbes Jahr Ruhe mit Bestellen. Also auch das ist sowas, wo man sagt, wir bündeln diese Sachen an einem Ort, wir haben maximale Transparenz, sehen, was los ist, was reingeht, was rausgeht, alle wissen, wohin sie gehen und da ist auch immer ordentlich Werkzeug drin.
Ja.
Das ist halt auch aus meiner Sicht ein großer Vorteil, gerade bei so Verbrauchsmaterialien.
Absolut. Und gerade, also ich komme da nochmal hin zurück, gerade im Schichtbetrieb, ne, ist es natürlich maßgeblich. Der Lagerist ist in manchen und vielen Unternehmen halt quasi irgendwie 15 Uhr, 16 Uhr nicht mehr da, nicht mehr im Unternehmen. Man kann sich so gut wie möglich vorbereiten im Vorfeld, gar keine Frage. Man kann alles organisieren im Leben, aber es kommt dann manchmal doch anders, als man denkt.
Ja.
Und dann wird Material benötigt, ne? Und dann ist es natürlich gut, wenn die Kollegen darauf zugreifen können. Dann brauchen sie sicherlich nicht mehr unbedingt Schrauben, Muttern, Scheiben.
Ja.
Die kann man, wie gesagt, vom Hauptlager ja an dem Arbeitsplatz schon quasi lagern.
Kann man vorher organisieren, genau.
Ja. Dafür kann man dann sich ein kleines Lagerregal hinstellen, wo man sein Kerngeschäft abbildet vom Arbeitsplatz, was dann quasi auch gefüllt wird. Da sollte man dann schon gucken. Aber andersrum sehen wir natürlich klassisch, im Schichtbereich ist sowas.
Macht das Sinn, definitiv. Absolut. Da kann ich auch nur aus Erfahrung von unserem Unternehmen reden. Wir haben das ja auch durch den Schichtbetrieb, so Schraubenmuttern und so, das haben sie alles an den Plätzen, das ist alles gut, dann passt das. Aber ich sag mal, dann gibt's Bohrer, dann gibt's Arbeitsschutz und so weiter. Und das sind ja Sachen, wo du dann, da legst du ja nicht 25 Packen Handschuhe hin und dann noch ein Bandmaß, falls eventuell eins noch benötigt wird oder als Beispiel, ne, oder was auch immer. Da macht das definitiv Sinn dann.
Ja.
Gib mir mal... Wir kommen ja später nochmal, wie man das näher so rechnet, dass es für alle passt. Aber was kostet so ein Schrank? Das ist jetzt natürlich wieder eine große Frage. Das heißt, es kommt drauf an, könntest du jetzt sagen. Aber ist das so, wenn du jetzt so einen Werkzeugschrank hast, wie wir ihn alle kennen? Ich sag mal, der ist vielleicht 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch, 1 Meter breit oder 90 breit, mit verschiedenen Schubladen drin. 2 Stück davon beim Computer. Was kostet sowas? Also nur mal so ganz grob. Von der Investition her, kommt man da so pro Schrank so mit 5.000 Euro hin oder ist das eher mehr? Rechnet das ja noch ein bisschen anders näher, das kommt aber so vom Kern her.
Du meinst Jahreskosten?
Nee, wenn ich mir sowas kaufen würde.
Kaufen? Also verkaufen tun wir das gar nicht?
Ja, nur mal, wenn ich mir sowas kaufen würde.
Ja, also, ich sag mal so schätzungsweise, man kalkuliert Anschaffungskosten von 11.000 bis 12.000 Euro.
Von einem so einem Turm? Ja. Okay, wow. Also deswegen hat man mein Haus immer so 10.000 Euro so. Jetzt könnte man natürlich sagen, von Ausgabeautomaten. Ne?
Richtig, also das kommt darauf an. Ne? Natürlich die dort, wo Steuerung verbaut ist.
Ja, ist natürlich teurer. Das kostet
natürlich unheimlich viel Geld. Und da kommen auch diese Summen her, die ich gerade genannt habe. Alles, was an sogenannten Nebenbeischränken steht, also steuerungslos, wird angesteuert vom Maßnahmenmodul. Ist dann natürlich günstiger.
Ja. Ja. Wenn ihr solche Schränke jetzt installiert in Unternehmen und du sagst jetzt, du bist ins Unternehmen gekommen und die haben da nicht so dolle Zählteile-Management, das heißt, Mensch, da können wir was erleichtern mit Ausgabeautomaten, Mitarbeiter müssen weniger laufen, wir sparen dadurch, ne, erhöhen die Produktivität dadurch, gleichzeitig hat der Einkauf weniger Prozesskosten, weil das läuft alles voll automatisiert. Wie rechnet Würth sowas ab? Also wie sagt ihr denn dem Kunden, okay, der kostet 11.000 und jedes weitere Modul 5, schiebt mal jetzt 30.000 drüber, damit du da deine Handschuhe reinpacken kannst. Da wird ja jeder Einkäufer sagen, das gefällt dir aus, das machen wir gar nicht. Ne?
No. Ja, letztendlich sind auch schon diese Fragen da kommen, ganz klassisch. Ne? Also dass Kunden diese Schränke bei uns kaufen wollen.
Okay.
Da muss man aber auch ganz klar sagen, der Gedanke dahinter kann man vielleicht eventuell nachvollziehen, aber die Sinnhaftigkeit habe ich dann immer noch nicht so ganz gegriffen, weil wo habe ich denn noch meine Automatisierung? Ne? Dann müsste es ein offenes Modul sein, wo ich meine ganzen Lieferanten quasi anbinden könnte. Ne? Mhm. Dann würde ich sagen, okay, ich habe einen Automat, den kaufe ich mir von irgendwo und dann bespiele ich die letztendlich mit meinen Lieferanten, wie ich meine. Das müssen die auch alle können, das müssen die auch alle mitmachen. Mhm. Das muss auch am Ende des Tages auch alles gut laufen.
Also, absolut. Aber vielleicht von den Kosten nochmal, habt ihr da einen Prozentsatz, den ihr umlegt? Also wenn man sagt, so wenn du einen Schrank haben willst, dann musst du mindestens X Umsatz mit uns machen oder ist das, oder kannst du ihn so sagen oder ist das zu individuell?
Also kommt man kann, also ich möchte da jetzt nicht so ganz in die Tiefe gehen über die Zahlen, aber ich sage mal, weil das würde ich ganz gerne wirklich dann
individuell
derjenige dann mit dem ausmachen, der dann vor ihm sitzt. Aber im Grunde genommen ist es halt so, es gibt verschiedene Module, wie man sowas rechnen kann. Das hat sicherlich auch mal mit einer Umsatzgröße von mir zu tun.
Na klar.
Wo man sagt halt, komm, wenn du der bereit bist, lieber Kunde, vielleicht diese Produkte, die du jetzt noch nicht bei uns beziehst,
stell die um, passt.
Und das zu automatisieren, einmal hast du einen entscheidenden Vorteil in deinem Einkaufsprozess. Wir freuen uns natürlich über mehr Umsatz und auch mehr Produkte. Und dann kann man natürlich da irgendwo ein Agreement finden.
Ja. Also um aufs Deutsch zu sagen, es gibt durchaus die Möglichkeit, wenn es für Würth Sinn macht und genug Umsatz durch diese Automaten läuft, dann ist das eine Sache, ihr stellt uns, nicht uns, aber ihr würdet die auch kostenfrei theoretisch zur Verfügung stellen, wenn genug Masse durchläuft. Theoretisch.
Es ist immer ein Verhandlungsspiel.
Absolut, okay, ja, verstanden. Und der Einkäufer weiß, was jetzt zu tun ist. Nein, aber das ist ja schon, das ist ja ein cleveres System und es spart vielen Zeit und Geld und da gibt es auch sicherlich viele andere Hersteller am Markt oder auch offene Systeme und wie auch immer. Am Ende muss da jeder mit den Systemen sehr gut klarkommen und für sich den besten Weg finden. Gibt es, also du hast es ganz kurz angesprochen, Fremdmaterialien, kann ich die in solche Ausgabeautomaten jetzt explizit die von Wirt auch reinpacken, wenn ich sage, Mensch, ich würde gerne die Snickers da auch reinpacken. Geht das auch? Beschafft ihr die und packt die da auch? Oder ich packe sie da rein und ihr beschafft sie und liefert mir denen an?
Ja. Also natürlich haben wir nicht nur das klassische Kerngeschäft bei den Kunden im Automat, sondern es gibt natürlich auch Materialien, wo der Kunde sagt, das ist für mich unumgänglich, ich brauche genau dieses Produkt. Und erklärt sich dann auch noch bereit, das auch noch letztendlich über Wirt zu beziehen, weil, wie gesagt, der das wirklich klar und scharf denkt, der sagt sich, okay, natürlich muss ich wissen, was es kostet. Mhm. Ich muss es auch vergleichen. Aber dann ist es immer so das Spiel, kommt es mir jetzt gerade auf diesen Euro an? Oder ist mir der Bestellprozess wichtiger?
Beides.
Ja, natürlich. Thomas, das ist nichts, was ich erwartet, ne? Aber letztendlich wissen wir alle, was ein Auftrag kostet. Mhm. Ein Auftrag kostet halt, egal ob klein oder groß, kostet ein Auftrag Geld. Von der Entstehungsphase bis zur Abrechnung.
Absolut.
Und dann ist es eben die Frage, wer rechnet es tatsächlich mal auch mal durch? Mhm. Ja? Ist es mir das wert, den Euro beim anderen auszugeben, habe aber einen wahnsinnigen Aufwand damit? Oder was heißt wahnsinnig? Aber irgendwelche Leute beschäftigen sich damit. Oder wickle ich das mit Wirt ab? Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, sagen, okay, wir haben eine Jahresloszahl. Das organisieren wir, da kriegt unser Kunde einen guten Preis, das ist auch fest für ihn. Und dann können wir das quasi mit dort organisieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, kann man auch ruhig sagen, wenn es einfach was gibt, was der Kunde da drin gelagert haben möchte und es ist spezifiziert, weil er kann gar nicht anders, er muss es nehmen und er kann es nicht bei uns nehmen, er muss es von XY halt nehmen, dann besteht auch die Möglichkeit, ein Fach dafür zu mieten.
Achso, sowas genau.
4,90 € pro Monat kann man dort auf Fremdartikel einlagern, die dann aber nicht automatisch nachgestellt werden, aber die Entnahme reportet wird. Bedeutet, dass die Entnahme schon reportet wird, das heißt, dass der Einkäufer sieht, dieses Produkt, was nicht von der Firma Wirt ist, leider nicht von der Firma Wirt, muss ich bei dem anderen Lieferanten bestellen. Möglichkeiten gibt es.
Spannend. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind so groß geworden, jetzt auch in den letzten Jahren, wenn ich das so beobachte, dass es enorm ist, dass ich selbst jetzt immer noch denke, ach stimmt, das habe ich auch mal gesehen bei Wirt mit den Kameras, aber da gibt es enorm viel Technik. Jetzt bei der Einführung läufst du da auch manchmal gegen Wände bei Einkäufern oder in der Produktion, wenn du solche Systeme einführst, dass Mensch, guck mal, das macht doch bei euch total Sinn, dass ihr so einen Ausgabeautomat mitten in die Produktionsinsel stellt, damit PSA schnell beschafft werden kann. Macht ja total Sinn. Alle nicken den Kopf und sagen, jo, aber irgendwelche Menschen sagen dann Einkäufer oder wie auch immer, das macht ja gar keinen Sinn. Gibt es sowas oder sind alle überzeugt und wenn nicht, warum kommt das Geschäft nicht zustande dann?
Gehört zum Tagesgeschäft, was du gerade angesprochen hast.
Okay.
Und zwar ist es tatsächlich so und das treibt mich auch ständig umher. Und da habe ich für mich persönlich auch einen neuen Prozess gefunden. Also nicht neu, ganz neu, aber schon, das lebe ich schon eine ganze Weile, weil ich sag mal so, du kannst im Grunde genommen mit einer Ebene kannst du komplett einig sein. Mit der Firma. Also quasi mit der Ebene der Firma.
Ja.
Und dann scheitert es eventuell daran, dass du den Betriebsrat nicht involviert hast. Nur mal so, als Beispiel. Was? Betriebsrat. Hm. Weil Personalnummern im Spiel sind bei der Anmeldung der Automaten.
Ach nein. Und. Ja, davon hätte ich gerne noch ein paar mehr Storys gleich.
Das gibt es alles. Hm. Oder Mitarbeiternamen, ne, datenschutztechnisch und. Also das ist natürlich möglich, dass da die Einwände kommen. Dafür gibt es aber auch Lösungen dann am Ende des Tages, wo das letztendlich in der Verschlüsselung bleibt. Hm. Was ich nur meine, ist, dass man, wenn man sowas anfängt, das ist für mich auch ein Lernprozess, auch den ganzen Jahren, dass man eigentlich im Grunde genommen das Organigramm, das interne Netzwerk, also mit dem Kunden, ob nun mit eurem Kunden oder ihr als mein Kunde oder unser Kunde, dass man da schon genau weiß, wen muss ich eigentlich hier auch von Anfang an mit einbinden.
Deswegen hast du vorhin noch gesagt, Organigramm und Co., weil das macht ja durchaus Sinn, also nicht nur aus der vertrieblichen Brille, aber auch fürs Verständnis. Damit du ja einfach, es macht ja gar keinen Sinn, wenn du mit dem Lager 3 Monate lang einen Plan machst und dann kommt näher der Betriebsrat und die Leitung und der noch und sagt, nee, was habt ihr denn hier gemacht? Das ist ja völliger Blödsinn. Ja. Weil sie es gar nicht verstehen. Vielleicht, weil das ist ja auch ein Prozess. Das ist ja nicht so, du kommst hin und sagst, nee, alles klar, schick mal das rüber, ich schicke morgen was rüber, dann war es das. Ja. Das ist ja ein Projekt.
Definitiv. Das Projekt zieht sich teilweise, ganz ehrlich, was so die Erfahrungswerte, sowas kann ganz schnell gehen.
Mhm. Sag mal, schnellste, längste Projekt?
Schnellste ist mit Ausarbeitung, mit Vorstellungen, mit ein bisschen nachjustieren, bis durch alle Ebenen schnell einmal durch, 6 Wochen.
6 Wochen. Und das längste?
2 Jahre.
Wahnsinn.
Dann ist dann immer noch, nach 2 Jahren immer noch ein bisschen hin und her geschoben. Mhm. Und
ich fand das gerade, das ist auch immer so für die Zuhörer interessant, also okay, das ist vielleicht auch nicht immer dem Einkäufer oder dem Lageristen oder wem auch immer, den Lagermeister oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, bewusst, dass man zum Beispiel den Betriebsrat mit einbeziehen muss. Wenn wegen den Nummern und so. Das sind ja Sachen, das macht ja keiner mit Absicht, aber dafür bist du ja dann wieder und er sagt, Moment, zeig mir das Organigramm. Was gibt es noch so für skurrile Einwände, wo du sagst, echt jetzt? Gibt es da noch welche, so die dir einfallen? Also das fand ich schon einen guten Hinweis, dass man sagt, pass auf mit den Chipnummern, ist ja logisch, ne, dass man da dann nicht alles einblendet und Co. Gibt es da noch was dir so ad hoc einfällt? Oder sagst du, nee, das
ist. Na, Definition Warenkorb ist immer das gleiche Thema, ne? Also die Uneinigkeit innerhalb der Firma.
Ach so, okay.
Was brauche ich wirklich? Was bringt Sinn?
Aber was brauche ich wirklich? Du, wenn du jetzt du lässt dir ja bestimmt dann einmal die Liste geben, alle Artikel, die am meisten laufen, und sagst, alles klar, habe ich. Das sind eure Renner, das sind die Penner, die Renner packen wir da rein und los geht's.
Klar bin ich vorbereitet, wie ich zum Kunden komme, dass ich sage, okay, klar, ich habe mir eine Bezügeliste gezogen, 18 Monate, bringt Sinn. Hab mir die so sortiert, dass ich die sofort weiß, welches ist mein Top-Produkt.
Ja.
Das kann ich, da bin ich aussagekräftig. Das muss aber nicht automatisch das Top-Produkt des Kunden.
Und also, da sind dann Diskussionen, also diese Uneinigkeit dann, also.
Genau, dann legst du die Liste, dann bist du da halt mit der Liste da, du hast das Gute im Blick und dann gehen diese Runden los, ne? Und umso komplexer, oder wie sehr größer die Unternehmen werden, umso komplexer wird auch die Entscheidungsfindung, ne? Weil dann geht es tatsächlich durch einige sagen, es gibt ja nicht immer Fürsprecher. Es gibt ja nicht immer Fürsprecher im Unternehmen. Es gibt ja auch welche, die wollen es irgendwie.
Das finde ich spannend.
Die wollen es vielleicht blockieren.
Warum? Warum blockiert man sowas? Ja, also deine Theorie, wir Theorie sind ja keine Firmennamen. Ja,
können wir offen drüber reden. Anderer Lieferant ist interessanter, man kennt sich, man macht, was weiß ich, vielleicht spielen sie zusammen Fußball. Weil wir wissen ja nicht mehr, was
wir wissen. Nein. Ne? Das hört sich ja stark nach Compliance-Verletzungen an hier.
Das sind so Dinge, wo wir nicht, man weiß ja nicht, deswegen sage ich, es ist extrem wichtig, glaube ich, und so habe ich es jetzt auch in den zumindest letzten Projekten gehabt, dass man sich auf jeden Fall in so einem Start zusammensetzt, wirklich überlegt, sowas beschreibt man natürlich aus meiner Sicht als erstes mit dem Geschäftsführer. Wen er in dieser Runde sieht. Ob er Geschäftsführer bis ins letzte Detail, bei jeder im Meeting dabei sein muss, ist jetzt erstmal gar nicht so interessant für mich. Aber ich sage immer klassisch, ihr seid ein neuer Betrieb für uns.
Nur wenn das so wäre, oder wir der Größe.
Oder ihr vielleicht ein neuer Lieferant für euch. Denn würde ich das Gespräch, ja, ist es mir auch klar, dass man nicht immer an den Geschäftsführer kommt, wo der gerät, sofort. Sondern die Einkaufsabteilung ist ja eigentlich die Einkaufsabteilung, die letztendlich erstmal vorrangig letztendlich besucht werden soll oder letztendlich kontaktiert werden soll. Meistens ist es dann aber so, dass der Geschäftsführer nochmal einen anderen Blickwinkel hat als der Einkäufer.
Ja, das auch. Und die Treppe, wissen wir auch, wird immer von oben gefegt. Ne? Also, das ist so. Also am Ende des Tages ist es so. Ich meine, letztendlich könntest du jetzt, wenn ich jetzt an große Unternehmen denke, da wirst du dir nicht den CEO krallen, der vielleicht noch in der Schweiz sitzt oder so. Aber da gibt es ja wahrscheinlich die Produktionsverantwortlichen oder wie auch immer. Aber dass man die dann überzeugt, dass die dann auch dabei sind. Ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, wer in diesem Projekt, wenn es dann ein wirklich gewolltes Projekt vom Kunden ist, als Teilnehmer dabei sein sollte. Mhm. Weil dann sind auch gleich alle Sachen auf dem Tisch. Es bringt keinen Sinn, quasi irgendwas auszuarbeiten und der gibt es dann dem nächsten intern. und der hat den Tisch voll und das ist ein Tisch. Also eigentlich muss man sich Zeit nehmen, um sowas einfach mal zu spielen. Und es gibt wirklich tatsächlich wirklich sehr, sehr gute Beispiele, wo es funktioniert.
Gute Beispiele. Gibt es eine Zahl an Ersparnissen, wo du sagen kannst, also wir reden ja grundsätzlich von Prozesskosten, weil wir weniger Laufwege haben, weil ich sag mal jetzt mal ganz pragmatisch, angenommen, das Teil kostet zwar das gleiche bei Würth wie bei meinem anderen Hersteller, dafür bietet ihr mir aber eine Komplettlösung an und ich habe noch ein Projekt mit dabei, wo ich Laufwege verkürze, Automatisierung und. Gibt es da einen Wert, dass du sagst, also wer umsteigt und 80% der C-Teile von Würth bezieht und mit unserem System arbeitet, spart in der Regel 80% Prozesskosten? Oder gibt es da eine Zahl?
Einigen wir uns auf 30%.
Ist das so, ja? Gibt es da so eine?
Also es gibt 30%. 30% ist eine statistische Auswertung, die erreicht werden kann. Vielleicht sind es auch 40 bei dem einen oder anderen.
Und wenn es
bei einem auch nur 15.
Absolut, ja.
Aber so 30%, sagen wir so, dann fassen wir aber den ganzen Prozess an, dann fassen wir die ganze Geschichte an, dann reden wir aber auch wirklich von Rechnungslegung, digitalen Rechnungslegung.
Komplett.
Also
volles
wirklich, also
Programm.
Wir machen dann nämlich nur die halbe Torte.
Ja. Das macht ja auch Sinn, ne? Eure 30% jetzt, also wer da in dem Bereich noch nichts macht, der dürfte auf jeden Fall jetzt mal hellhörig werden und seinen Würth-Vertreter in der Nähe mal angreifen. Ja. Ne? Für welchen Bereich bist du verantwortlich, damit der Zuhörer das auch weiß? Also wo ist dein Bearbeitungsbereich grundsätzlich?
Ja, wie gesagt, ich habe in der Historia im Grunde genommen alle Kundengruppen kennengelernt. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie in den Industriezweig hier eingestiegen bin und ich weiß, wie ein Handwerker sein Tagesgeschäft organisiert oder wie der Einzelunternehmer funktioniert.
Mhm. Also
deswegen ist es, glaube ich, auch so besonders, dass ich das weiß. Und ich denke, das funktioniert alles nur so, wie es jetzt funktioniert.
Was ich meinte, ist eigentlich in welchem Landbereich. Also machst du nur Mecklenburg, machst du nur verschiedene Landkreise sogar in Mecklenburg oder gehst du noch weiter? Wie ist dein, also falls jetzt ein Zuhörer sagt, Mensch, ich sitze jetzt hier in Brandenburg, kann ich dich auch anrufen oder wie auch immer?
Ja.
Oder wäre es dann der jeweilige?
Das, genau. Also letztendlich bin ich seit 4 Jahren in der Abteilung Kielkorn Management, der Adolf Würth GmbH und KUKA AG und verantwortlich für unsere Kooperationskunden in Mecklenburg-Vorpommern, Land Brandenburg. Von meiner Person gibt es noch 60 weitere Kollegen in Deutschland.
60?
Ja. Wow. Und da gibt es dann eine Führungsebene drauf und dann so funktioniert das. Also wir haben das ist vor 4 Jahren ins Leben gerufen worden, die Keycount-Kunden, also unsere Kooperationskunden, quasi so zu betreuen, wie wir sie jetzt betreuen.
Mhm.
Weil das Kunden sind, die letztendlich standortübergreifend agieren in Deutschland oder auch international.
Alles klar.
Bedeutet, wenn wir hier jetzt einen Warenstandort haben, dann haben wir den auch in Frankfurt und dann haben wir auch in Berlin. Und
alles klar.
Ist es so, dass wir dort Rahmenverträge haben und diese Rahmenverträge dann mit dem Kunden zusammengelegt werden. Und sprechen wir im Hause Würth in dieser engen Hierarchie, die wir dann ja haben, ziemlich genau dieselbe Sprache. Und betreuen die Kunden nicht mit 100 Verkäufern. Und da weiß vielleicht einer nicht, was der andere gerade zum Kunden gesagt hat.
Perfekt. Also macht Sinn.
Ziemlich genau.
Also wenn ich jetzt ein größeres Industrieunternehmen sein sollte, egal in welchem Bereich, dann macht das Sinn, sich einen von den 60 Key Account Manager zu nehmen.
Ja.
Oder wird ja auch automatisch passieren.
Also das wird, also
sicherlich.
Wir nehmen die Kunden an, natürlich auf jeden Fall. Und dann muss man, dann gucken wir uns natürlich an, welche Ansprüche hat der Kunde?
Ja.
Ne? Und so Kategorien wie nicht als Person, sondern als Abwicklung.
Klar,
das ist ja wichtig.
Ja.
Ich kann einem Verkäufer 300 Kunden geben oder ich bin im Key-Account-Bereich und gebe dem nur 10. Es kommt ja darauf an, was das für ein Kunde ist.
Ne? Absolut. Haben wir noch was vergessen im Bereich der C-Teile, wo du sagst, Mensch, Thomas, hättest du mal nachfragen sollen? Das haben wir gar nicht erzählt. Wir haben doch noch hier, ohne jetzt, dass wir eine 3-Stunden-Folge draus machen, aber dass du sagst, ja, da gibt es noch das und das und das? Oder haben wir alles?
Na, im Grunde genommen sind wir sehr stark dahinterher. Viele Kunden beschäftigen sich halt mit Einkaufsplattformen, also Plattformen, ne? Also
absolut. Vergleichsplattformen,
Einkaufsplattformen, Mehrlieferantenplattformen.
Ja.
Das ist für uns auch maßgeblich, ne? Dass wir sagen, okay, wir betreiben es tatsächlich. Ich hatte es vorhin eingangs gesagt, dass der Kunde weiß, das wird ein gutes Produkt hat, das glaube ich, würde nicht den Telefonhörer in die Hand nehmen und wird anrufen.
Mhm.
Aber es ist für mich als Vertriebsmitarbeiter, verkaufe ich ein Produkt. Aber im Grunde genommen verkaufe ich ein Konzept.
Absolut. Definitiv. Das ist das Gesamtkonzept, weil wegen der Schraube komme ich ja nicht zu dir. Pragmatisch.
Ja.
Weil die Schraube kann ich überall kaufen.
Das ist eine DIN, das ist eine ISO.
Tschüss. Die hat immer die gleiche Qualität, da reden wir nicht. Ja, die ist aber besonders galvanisch verzinkt. Interessiert mich nicht. Da gibt es DIN und so wie du schon gesagt hast, das ist das Konzept, was da ist.
Das ganze Nachgelagerte, was danach kommt. Das muss organisiert sein. Ich sage, das Gefahrstoffthema war immer belächelt. Immer. Gefahrstoff. Hat sich doch keiner interessiert für, so nach dem Motto. Also ich will das nicht verallgemeinern, aber
Du siehst ja viel, ja.
Und dann wurde das auch immer so ein ganz wichtiges Thema. So natürlich wissen wir natürlich, wir lernen ja eigentlich nur von unseren Kunden.
Mit den Anforderungen dann, ja.
Definitiv.
Mhm. Ja.
Also wir lassen uns ja darauf ein, was die Kunden, also wir jetzt nicht in jede Kleinigkeit, aber schon, wenn die breite Masse es möchte, dann wird es definitiv so sein, dass wir uns da sehr stark mit beschäftigen. Ne? Ich habe vorhin gerade gehört, in unserem eigenen Podcast Connected, den wir haben, habe ich gespannt zugehört auf der Herfahrt, dass diese ganzen Social-Media-Geschichten zum Beispiel so interessant sind. Der Kunde muss ganz einfach, egal über welchen Kanal, an sein Ziel kommen.
Absolut.
Ob er schnell mit dir telefonieren will, ob er mit dir chatten will, ob er mit dir schreiben will oder weiß der Fuchs.
Kommunikation an jeder Ecke.
Und das
24/7.
Einfach wie möglich, dann wird es interessant.
Ja. Okay. Ihr selber habt ja auch über eure Tochterunternehmen auch eine Beschaffungsplattform, richtig?
Ja, wir haben eine Beschaffungsplattform. Wo wir letztendlich mehrere Lieferanten drauf abbilden.
Mhm. Gut, Wirt gehört ja auch alles. Ne? Also Wirt gehören ja sehr viele Unternehmen, das hat man ja auch.
Also gehört, natürlich, ne? Gehören viele Gesellschaften zu Wirt. Mhm. Das wissen auch die wenigsten Kunden. Das kommt dann immer dem Kunden zugute, der sagt, okay, ich möchte ganz gerne auch diese Warengruppe auch irgendwie organisiert haben, und dann ist es eigentlich ganz dienlich, wenn man sagt, okay, man hat einen Uni Elektro dabei zum Beispiel, der zum Wirt-Konzern gehört, wo man sagt, okay, man kann sauber und einfach auch Elektromaterial darüber abwickeln.
Ja,
das ist cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Leuchtstoffröhren oder irgendwelche LEDs habe, dann würden die wahrscheinlich irgendwie einen vergoldeten Preis haben, aber dann holen wir unsere Gesellschaften dazu. Und für uns ist es dann irgendwie am Ende des Tages schon wichtig, dass es irgendwie so alles unter dem Wirt-Dach läuft.
Also Wirt mischt da dann schon mit der Beschaffung. Wie heißt die Beschaffungsplattform?
Bukato.
Bukato. Mhm. Ja, nutzen wir auch. Es funktioniert auch. Das ist letztendlich die Beschaffungsplattform, wo jetzt Wirt dann nur seine, in Anführungsstrichen, eigenen Unternehmensgesellschaften angeschlossen, oder hängen da auch wirklich komplett fremde Unternehmen dran? Weißt du das aus dem Stegreif?
Den hundertprozentigen Stand, was da jetzt möglich ist, den habe ich jetzt, das müsste ich nachreichen, das müsste ich dir nochmal.
Oh, sei es drum. Das ist auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall ist es grundsätzlich erstmal die Tochtergesellschaften und darauf, inwieweit das Ding dann geöffnet wird, wenn er nach Kundenwunsch. Mhm. Das muss dann nochmal in Einzelfall bewertet werden.
Letzte Frage: Kannst du noch so aus dem Nähkästchen sprechen? Was kommt da noch so bei Wirt? Was gibt's da noch für spannende Sachen? Vielleicht im C-Teile-Bereich? Gibt's da KI-Sachen noch, die da irgendwo noch ankommen? Weißt du da schon intern, dass du sagen kannst, ein bisschen kleiner Ausblick kann ich geben? Oder sind das alles so, dass du sagst, nee,
ja, das
so viel News gibt's da, wird's da nicht geben?
Doch, ein Vertriebsmitarbeiter bekommt schon Neuigkeiten sehr, sehr schnell und zur Verfügung gestellt. Also eigentlich täglich.
Mhm.
Wenn der Rechner angeht, sind die Neuigkeiten da.
Oh, wow.
Das ist gut gemacht. Was ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass dieser E-Business-Bereich, ne, diese Vernetzung, dieser nahtlose Fluss in zum Beispiel in unserer Abteilung, die wir so haben, dass der noch wahnsinnig intensiviert wird.
Okay.
Also das bedeutet im Grunde genommen, dass der Kunde sich, egal wo er ist, bei Wirt, egal über welchen Kanal, über welchen Chat oder sonst wie was, dass da 100% eine Sprache gesprochen wird.
Das ist komplex.
Das ist eine Aufgabe, definitiv. Aber nur so, denken wir, werden wir die Kunden also so stark begeistern können, dass der auf dauerhaft bei uns kauft. Ja. Das ist so, weil machen wir uns jetzt vor, der Kunde hat keine Zeit, der ist gestresst, der muss andere Aufgaben lösen, der kann nicht noch mit oder 5 Abteilungen das Gleiche erzählen. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das irgendwie aus dem Privatleben, man ruft irgendwo an und eigentlich erzählt man, bis man den richtigen hat, 5-mal seine Geschichte.
Schlimm. Dazu kommt noch die Warteschleife dann, ne?
Und davon wollen wir uns zukunftsweisend komplett distanzieren.
Aber jetzt würde ich ja wieder sagen, also klar, wird halt auch ganz viele kleine Handwerksunternehmen, da würde ich sagen, macht alles Sinn, macht alles gar kein Thema, aber ich würde jetzt als Konzern oder Großunternehmen sagen, one face for the customer. Ich habe jemanden, wenn ich Sie anrufe, dann gehen Sie ran, bitte. Ja. Wir setzen mehrere Millionen um als Beispiel, dann möchte ich auch meinen persönlichen Ansprechpartner haben. Ist da, weil dann ist das andere ja, das mit dem Erreichbarkeit und so, das verstehe ich so ein bisschen so, ich will nicht sagen B2C, ihr seid ja B2B, aber den kleineren Kunden dann vielleicht noch interessanter oder ist das auch für die großen Unternehmen wirklich interessant?
Naja, wie soll ich sagen, also was ich jetzt eigentlich ursprünglich meinte, nur mal ein ganz kleines Beispiel. Mhm. Der Kunde geht in die Niederlassung, der Mitarbeiter in der Niederlassung sagt dem Kunden, was das Material kostet. Mhm. Er trifft nicht sofort eine Kaufentscheidung, sondern geht mit dem Preis im Kopf raus aus dem Laden. Ruft seinen Vertriebsmitarbeiter an und sagt, du, das wollte ich bei dir bestellen. Das habe ich aber abgesprochen, der Niederlassung, das kostet das und das. Der weiß davon gar nichts. Der fängt erstmal an zu denken, der fängt an zu telefonieren, der fängt mit Gott und der Welt an zu sprechen. Mit wem hast du denn gesprochen? Und unser Ziel ist, dass der Verkäufer das weiß. In dem Moment.
Alles klar, ich verstehe.
Jetzt habe ich den Gedanken auch nochmal so ein bisschen tiefgründiger. Ich habe natürlich viele Seminare gemacht. Mhm. Und eins war für mich auch sehr entscheidend. Ich weiß nicht, kann man mal einen Namen nennen?
Ja, klar, immer.
Hartmut Sieg. Hartmut Sieg ist einer der auch Ausbilder der Kielkundmanager, der mir mitunter am besten gefällt. Viel, macht viel für Wirt. Und habe auch einige an Seminaren von Hartmut besucht. Und in dem letzten Seminar, wo ich bei ihm war, dann ging es gerade darum, um diese Vernetzung. Also nicht ein Gesicht vom Kunden.
Ja, nicht one face for the customer, sondern all.
Im Vertriebsmitarbeiter, sondern dass sich die Abteilungen untereinander auch ruhig vernetzen können. Das bedeutet, ich sage jetzt mal Buchhaltung. Mhm. Kunde wird Buchhaltung. Denn Sicherheitsfachkraft mit Sicherheitsfachkraft.
Alles klar.
Das bedeutet, das ist ja sonst kanalisiert auf eine Person. Der weiß alles. Na klar weiß der alles. Ich könnte jetzt sagen, alles da, ist in Ordnung, ich nehme es alles auf. Du
kümmerst dich.
Und verteile es im Hintergrund. Ja, alles kein Problem. Mhm. Jetzt wird der Kollege mal krank. Der kann sein Wissen gar nicht mehr teilen. Warum auch immer.
Absolut, ja.
Deswegen kann ja das Unternehmen nicht auf einmal ins Stoppen kommen, nur weil wir auf einmal keinen Ansprechpartner von der Firma Wirt mehr haben. Das ist jetzt übertrieben gesagt.
Definitiv, ich verstehe es ja.
Es gibt, das Leben muss ja weitergehen.
Ja. Aber ich finde den Gedanken spannend. Das heißt ja aber auch, dass die Informationen, die am Telefon laufen oder per E-Mail laufen, irgendwo doch wieder zentralisiert, automatisiert werden, ohne dass irgendwie einer was eingeben muss oder so, dass das zentralisiert ist, damit auch du weißt, dass ich gerade mit Frau Meier im Innendienst gesprochen habe, ohne dass sie dich anrufen muss, ohne irgendwas. Ich glaube, da ist halt der Kundennutzen sehr hoch, aber die Technologie dahinter muss ja natürlich auch gelebt werden und die muss so funktionieren, dass das hört sich jetzt einfach an, aber sozusagen, wieso, schreib das doch da rein in die Kundenmaske und dann sehe ich, dass da von uns hochploppt, aber das ist, ich denke, zu kurz gedacht, ne?
Naja, es ist im Grunde genommen, wir wissen alle, wie das mit wie soll ich sagen? Also klar, schreiben wir gerade zu wichtigen Terminen werden Protokolle geschrieben.
Ja, klar. Keine Frage. Logisch, ja.
Das ist auch richtig so. Und trotz alledem, das, was ich jetzt eben gemeint habe, das wird man, ob das letztendlich, ob das KI heißt oder auch wie auch immer es heißt, es wird auf jeden Fall so kommen, dass das 100% der Wissenstransfer untereinander für unseren Kunden. Weil, machen wir uns da nichts vor, wenn, was wir jetzt gerade beschrieben haben, wenn ich jetzt in einer anderen Abteilung verbunden werde als Kunde und der dann aber schon weiß, was ich will.
Das ist ja mega.
Boah.
Nicht nochmal vorne, ne? Das ist perfekt. Bloß letzte Frage. KI hattest du tatsächlich ganz kurz angesprochen, aber jetzt ist das so bei C-Teilen. Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, das wird eigentlich auch schon eine KI im Hintergrund laufen und gesagt hat, Herr Lührmann, übrigens, nächsten Monat werden Sie von den Schrauben 100 mehr abnehmen, würde ich sagen. Wieso das denn? Passen Sie mal ab. Also, arbeitet ihr mit solcher Technik schon? Also, dass ihr eure Umsätze in der Form prognostizieren könnt?
Das ist mir nicht bekannt,
Thomas. Okay, alles klar.
Das ist mir nicht bekannt.
Aber das wäre ja so, wo man sagt, so, auch wieder der Mehrwert dann für den Liefer. Also, du sagst, ich stelle die KI auch zur Verfügung, dann kannst du damit auch schon Prognosen machen. Das ist für uns beide gut, weil ich weiß, als Firma, das sind meine Prognosen hinten raus aufgrund KI. Und ihr wisst gleichzeitig, was wir von Umsatz machen.
Das wäre natürlich. Ne?
Also Win-Win.
Also es wird, also.
Das wird's, ach, ich denke, das wird's doch schon geben. Ne?
Wird kommen, aber das ist mir nicht bekannt.
Lassen wir uns überraschen, was da noch so alles kommt. Du hast ganz kurz angesprochen, ihr selber von Würth habt natürlich auch einen Podcast, ich glaube mehrere Podcast-Kanäle, wenn ich richtig gesehen habe, aber den einen, den du angesprochen hast, das ist Würth Connect und da geht es um was? Ich habe selber noch nicht reingehört, ich habe jetzt im Vorgespräch auch gesagt, ja, ich hatte mal gesehen, dass Würth auch einen Podcast hat, aber nicht den Würth Connect. Worum geht's da in dem?
Ja, also letztendlich ist mir das persönlich auch relativ neu quasi zugetragen worden und das habe ich mir dann aber auch gleich mal angehört und in der Folge, wo ich mir jetzt angehört habe, hat sich natürlich der Podcast-Verantwortliche mit unserem Vertriebsleiter E-Business verständigt und das ist dadurch, dass das ja letztendlich ein offenes System ist, kann sich das ja auch jeder anhören.
Na klar.
Das hat jetzt keine Würth-Brille auf, sondern das ist tatsächlich, ja, es geht genau um diese Themen. Ne?
Ach so.
Es geht um...
Also reinhören. Erzähl nicht zu viel. Wir müssen da reinhören.
Ja.
Ich verlinke...
Es ist spannend.
Weißt du noch, wie die letzte... War das die letzte Folge jetzt, die du gehört hattest?
Das ist die...
Schickst du im Nachhinein, ich verlinke die Folge.
Genau.
Gucken wir uns im Nachhinein an, dann verlinke ich die Folge, pack die in die Shownotes mit rein. Unbedingt da mal reinhören, wer so ein bisschen wissen möchte, wie es bei Würth so weitergeht. Weil ich finde, das ist ja nicht nur, auch wenn jetzt jemand sagt, naja, ich bin gar nicht bei Würth, aber ich finde die Ansätze trotzdem extrem wichtig, wie Würth dort denkt und arbeitet.
Ja, das ist absolut richtig, Thomas. Und was ich aber auch letztendlich als Unternehmer daraus mitnehmen kann.
Definitiv.
Aus meiner Sicht gigantisch, weil das
absolut.
So wie ich gerade gesagt habe, das hat nicht die Würth-Brille auf. Das sind so Dinge, die sind im Grunde genommen für den täglichen Prozess in seinem eigenen Mindset, in seinem Tun extrem wichtig.
Absolut. Man muss sich nur das Geschäftsmodell mal angucken, ne? Also, die Schrauben kann jeder liefern. Ich würde mal sagen, ja, der Preisdruck ist so groß, weil alle liefern Schrauben. Das ist mir aber egal. Ich habe ein Konzept, das hat kein anderer. Der muss bei mir kaufen. Als Beispiel. Ne? Also
ja.
Gut, das geht sehr, sehr tief rein. Ging dir auch über eine Stunde der Podcast, den du gerade gehört hast?
Ich glaube nicht. Nein. Vergeht die Zeit.
Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Von daher, wir machen an der Stelle einen Cut.
Also könntest du aus meiner Sicht hier, also weiß ich nicht, das könnte, also ich habe erst so gedacht, wie wird das sein? Aber auf der anderen Seite ist das jetzt schon so, man könnte wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter sprechen.
Absolut. Das sind so ein paar Highlights jetzt, die wir mal rausgenommen haben mit den Sachen. Ich hoffe, dass du als Zuhörer auch noch ein bisschen was mitnehmen konntest zum Thema C-Teile-Management. Was, wo, wie, was gibt's bei Würth? Und wenn du Würth-Kunde bist und du hast C-Teile, dann wirst du die ganzen Systeme kennen. Und wenn nicht, dann kennst du sie jetzt. Dafür finde ich es extrem spannend. Und die Zahl, die im Kopf geblieben ist, sind natürlich 30%. Und wenn ein Einkäufer ein bisschen was zu sparen hat, dann ist hier eine Möglichkeit. Sprecht eure Leute, sprecht die Leute bei Würth an. Matthias, du bist in Mecklenburg und Brandenburg verantwortlich. Das heißt, wenn es da Mitarbeiter gibt, ich werde auch deinen Kontakt verlinken. Bei LinkedIn bist du ja auch. Verlinke ich, dann kann man dich da auch direkt anschreiben. Ansonsten wahrscheinlich Wirt.de, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass egal welches Unternehmen es in Deutschland gibt, überall schon mal ein Wirt-Vertreter vor der Tür stand.
Ja, sehr, sehr viele gute Kollegen.
Ja, in diesem Sinne, Matthias, ich danke dir für die Folge. 20 Jahre Zusammenarbeit, gibt's gleich noch ein Glas Sekt. Und ja, vielen Dank für die Einblicke. Und ja, mal gucken, ob wir werden bestimmt noch das eine oder andere Thema finden. Zum nächsten Sortiment würde ich mich auch freuen. Danke, dass du heute da warst.
Vielen Dank, Thomas. Danke auch.